Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von M-Town Stories. Einem Podcast, wo ich wöchentlich mit coolen, interessanten und inspirierenden Menschen aus und in Mettenhof ins Gespräch komme, herausfinde, wie sie ticken, was sie beschäftigt und was sie antreibt. Und heute spreche ich mit Tamara Matzi. Danke, dass du Zeit hast.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat, obwohl ich letzte Woche abgesagt habe und krank war. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber es gibt viel, ich finde, es geht gerade sehr viel rum. Ich hatte auch so Fieber und so weiter, deswegen, ja.
Aber jetzt bist du wieder fit.
Ja, sehr gut. Fit. Ich bin mit dem Rad hier hochgefahren, das war kein Spaß, aber es hat
oh je.
Geklappt.
Es ist ein bisschen hoch hier oben.
Du hast diese Tüte gesehen, die ich dabei hatte. Die hatte ich so hinten im Fahrradkorb und habe nur gebetet, dass nichts rausfällt. Ja. Aber es hat alles funktioniert.
Ja.
Und ja, auf die Busse wollte ich mich nicht so gerne verlassen. Kieler Nahverkehr, man kennt es. Gerade viel los.
That's a problem. Ja, schon länger.
Um einmal die Menschen da draußen abzuholen. Ich finde, du hast einen absoluten Run in der Politik hingelegt. Wenn meine Recherchen stimmen, dann bist du 2020 den Linken beigetreten, warst dann Landessprecherin der Linksjugend in Schleswig-Holstein, dann Mitglied der Kieler Ratsversammlung, stellvertretende Vorsitzende der dortigen Linksfraktion und bist seit Februar für Mettenhof Kiel im Bundestag. Und
ja.
Ich finde das hammer beeindruckend. Also einfach in so 5 Jahren, wow. Ja, da habe ich direkt mal die Frage, wie war das letzte halbe Jahr für dich? Es sind ja jetzt schon knappe 6 Monate rum.
Mhm.
Erzähl mal.
Ja, also ich glaube, ich bin jetzt ganz gut angekommen. Ja, am Anfang muss man sagen, war erstmal alles super viel. Ich wollte das ja auch, also manchmal gehen Leute davon aus, so, oh, junge Frau, die ist bestimmt nur so auf der Liste gelandet irgendwie. Aber ich wollte schon auch sehr gerne in den Bundestag und habe mich auch sehr gefreut, dass es geklappt hat. Aber dann keine Ahnung, explodiert erstmal das E-Mail-Postfach und man muss irgendwie 1000 Sachen anmelden, ummelden, irgendwo was klären und so die ersten 2 Wochen waren richtig hart und dann habe ich zum Glück, weil man hat ja auch so ein Kontingent, mit dem man Leute einstellen kann, habe dann eine sehr gute Büroleitung gefunden, die liebe Lisa und liebe Grüße und ab da wurde alles besser, genau, weil man dann einfach nicht mehr allein das alles regeln muss, genau, dann war es halt eine Wohnungssuche sehr stressig, auch das hat sich jetzt geklärt und nee, so langsam, ne, da war natürlich auch die ganz große Frage, was auch immer alle wissen wollten, in welchen Ausschuss gehst du rein?
Mhm.
Ich habe mich dann für den Haushaltsausschuss entschieden. Da sitze ich dann auch unter anderem mit Ines Schwertner und Dietmar Bartsch zusammen. Und genau, aber das, da muss man sich ja auch am Anfang voll neu reinarbeiten. Man hat keine Ahnung, was ist und
ja,
so. Und,
total.
Ja, ich kenne natürlich auch den Haushalt aus der Kommunalpolitik, aber es ist schon noch was anderes, so Bundeshaushalt 1 Milliarde mal größer und so. Genau, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich mich ganz gut eingearbeitet und läuft. Ich habe mein Team zusammen und ja. Das wird
spannend.
Mhm.
Ja, liebe Grüße an Lisa an dieser Stelle.
Ja.
Toll, dass du da bist.
Mhm.
Wohnungssuche in Berlin. Hat dich da irgendjemand unterstützt eigentlich?
Also, ich hatte einfach Glück. genau, also ich habe da über eine Connection in der Linken WG-Zimmer auch bekommen. Genau,
voll
da
gut.
Sind wir jetzt aber auch gerade, müssen wir jetzt auch wieder raus. Das war nur befristet bis Dezember. Und also wenn hier jemand das hört und Tipp hat in Berlin, genau, bei mir melden, bitte.
Okay.
Aber da, also jetzt inzwischen, da kennt man ja auch mehr Leute und so. Also ich glaube, da wird sich noch was ergeben, ja.
Ich wollte dich sowieso noch fragen, gibt es eigentlich, es ist ja ein Podcast und da geht es auch viel übers Hören und ich habe mich gefragt, ob du zufällig, ob Jörn dir das weitergeleitet hat mit einem Geräusch, dass man so, dass dich so an Heimat oder an Mettenhof erinnert.
Ja.
Und ob du das Lust hast, vielleicht das spontan einmal vorzuspielen.
Das kann ich machen.
Ah. Oh.
Ja.
Okay, das klingt, also erst habe ich gedacht, das ist vielleicht eine also irgendeine Maschine im Haushalt. Und dann habe ich an einen Fahrstuhl gedacht.
Ja.
Ist das der Fahrstuhl von euch aus dem Flur oder so?
Genau, es ist der Fahrstuhl bei meinen Eltern im Haus, wo ich auch aufgewachsen bin. Und immer, wenn ich das Geräusch höre, ist ja ein komplett banales Geräusch, aber ich verbinde das immer so mit, nach Hause kommen irgendwie.
Ja.
Genau.
Oh, cool.
Ja.
In wie vielen Stock hast du gewohnt?
Im 4. Genau.
Schön.
Ja.
Also ich sage schön, weil also manche sagen, oh nein, das ist so weit oben. Aber mit Fahrstuhl ist das ja erstens eigentlich wieder okay.
Mhm.
Und zweitens, ich liebe ja Sonnenuntergänge. Mhm, und ja. Ich frage mich gerade, ob man den bei euch sehen konnte von da oben.
Doch, kann man auch, ja, genau. Ich hatte auch mein Zimmer so Sonnenseite und so, das war auch ganz schön.
Oh, toll.
Ja, ja, und ich muss auch sagen, es ist halt auch ein Blockhaus, so normal, aber ich weiß nicht, ich finde immer, ne, wenn ich so den Leuten vom Bettenhof erzähle, die nicht aus Bettenhof kommen, sind die dann immer so ganz oft so, oh ja, so viel Beton, so hohe Häuser, aber wenn man so darin aufwächst, sieht man das vielleicht irgendwie nicht oder nimmt das anders wahr, aber ich bin jetzt auch wieder nach Bettenhof gezogen, ich habe 5 Jahre in der Innenstadt gewohnt und hätten wir auch locker leisten können, woanders zu wohnen, aber ich wollte wieder gerne zurück. So.
Warum wolltest du gerne zurück nach Bettenhof?
Ah, ich weiß nicht. Also der Grund, warum ich überhaupt ja weggezogen bin, war halt einfach, dass ich studiert habe und die Busanbindung super ätzend war. Also war immer diese Buslinie 6, die kam nie. Und wenn sie kam, war sie dann zu den Stoßzeiten, wo alle zur Uni wollten, halt krass überfüllt. Hatte ich von ihr auch schon erzählt. Das war wirklich teilweise doll. Ich hatte eine Freundin, die da in der Buslinie einmal umgekippt ist, weil es so voll war und so schlechte Luft. Bin dann in die Innenstadt gezogen, da war die Anbindung natürlich viel besser, wo ich dann gemerkt habe, hey, wenn der Bus voll ist, kann man auch 2 Busse hintereinander schicken oder halt kürzere Schaltungen. Das war auch eine der Motivationen, nachher in die Kommunalpolitik zu gehen. Ich habe mich in der Innenstadt ich habe im Süchelhof gewohnt, ist auch eine nette Gegend, ich will das jetzt gar nicht irgendwie haten. aber tatsächlich gab es dann so um 2020 mehrere Vorfälle, wo ich dann auch Rassismus auf der Straße erlebt habe. Mhm. Also da war ein Betrunkener, der dann mich und meinen jetzigen Mann nicht durchgehen lassen wollte und meinte so, nee, hier kommen deutsche Paare durch. Und ja, wir hatten noch einen anderen Vorfall, wo Leute dann was hinterhergerufen haben. Und ich habe dann irgendwie gemerkt, weiß nicht, ich würde gerne einen Stadtteil mit mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich habe mich einfach in Mettenhof auch, ich weiß, alle Vorurteile und Klischees sagen immer so, nee, böse und so und viel Kriminalität, aber ich habe mich auch in Mettenhof immer sehr sicher gefühlt. Und mir ist da auch noch nie was passiert, bis auf, als ich in 2. Klasse war, mir ein Klassenkamerad meine Gummibärchen geklaut hat, aber abgesehen davon.
Nicht die Gummibärchen.
Aber abgesehen davon habe ich mich immer super sicher gefühlt und wollte da gerne hin. Meine Familie wohnt ja auch noch da und ich bin einfach gerne in der Natur, gehe da draußen spazieren und ja, mach's gerne.
Mettenhof ist auch super grün und super bunt.
Ja.
Und also ich finde es auch total schön, wie unterschiedlich die Menschen dort sind. Und ich habe mich aber auch gefragt, so du bist da ja auch aufgewachsen, hat das für dich, dass zum Beispiel das einfach auch so divers und verschieden ist von den Leuten, die da wohnen, hat das für dich einen Unterschied gemacht in deinem politischen Engagement?
Ja, ich glaube schon. Ich bin auch so dankbar, dass wir da aufgewachsen sind, weil Rassismus war für mich auch schon sehr früh so ein Thema. Und du merkst aber auch einfach, dass du mit deiner Erfahrung nicht alleine bist. Und das hat mir ganz viel geholfen. Meine Mutter hatte auch Kontakt zu anderen. Die war auch in, ich weiß gar nicht mehr, irgendwelchen Gemeinschaften, wo es also gab ja früher immer so oft so wie sagt man das, Organisationen, wo Menschen mit Migrationshintergrund sich auch voll verbinden können. So, und Leute, die dann zum Beispiel ins Grundshagen aufgewachsen sind oder so, waren teilweise das einzige Kind mit Migrationshintergrund in der Klasse. Und dann, wenn du dann Rassismus erfährst, denkst du halt, es ist deine Schuld, du bist weird, irgendwie die anderen sind alle normal. Und da ist, glaube ich, diese Internalisierung ganz anders. Und dadurch, dass ich das halt bei meinen Klassenkameraden gemerkt habe, habe ich da, glaube ich, schon auch gemerkt, dass halt Rassismus irgendwie auch ein System ist, was wir alle erfahren. So. Und ich glaube, ich habe auch viel so über andere Kulturen gelernt. Das war auch sehr spannend. Es war ja auch damals so, als ich so 5., 6. Klasse war, glaube ich, 9/11. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, wie sich der Wind quasi gegen die Muslime dreht, so was die jetzt auch alles erfahren. Ich glaube schon, dass ich ein anderes Weltbild hätte, wenn ich das nicht so mitbekommen hätte damals. Ja.
Da sagst du was, denn ich bin tatsächlich auf so einer sehr weißen Schule aufgewachsen. Und ich erinnere mich noch, wir hatten... Ich glaube, ich war die Einzige mit schwarzen Haaren eine Zeit lang in der Klasse. Irgendwie, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Wir hatten noch eine Muslima und ich weiß noch, dass sie auch Hate bekommen hat, dann irgendwann, als sie angefangen hat, Kopftuch zu tragen, dass sie sich auch ständig erklären musste. Und sie war auch noch alleine. Mhm. Also es war auch noch so besonders, weil sie die einzige Muslima war.
Ja.
Also es gab nicht mal groß andere Muslime und es gab auch dann keine anderen Musliminnen, die auch mit ihr irgendwie über das Thema hätten sprechen können und sie da irgendwie in Schutz nehmen können. Da war sie irgendwie einfach ganz alleine. Und ich finde das irgendwie voll schade, weil das prägt einfach mit, wie man auch selber drüber nachdenkt. Also es hat auch mitgeprägt, wie ich drüber nachgedacht habe, weil es einfach so der Konsens, also der Diskurs wurde geprägt von den ganzen weißen Lehrkräften und den weißen Mitschülerinnen und so. Und das fand ich echt ganz schön krass. Deswegen finde ich es total schön, dass du da irgendwie auch anders aufwachsen konntest.
Ja, ja, und auch ich glaube, dieser Drang, sich anzupassen, ist auch einfach weniger doll. Ich habe es erst so Richtung, ne, man bricht ja irgendwie diese Bildungswende und es wird alles immer weißer, aber so in der Uni habe ich dann richtig so gemerkt, okay, nicht so viel über Mettenhof reden, weil es bist du für alle so die aus dem Ghetto, ne? Und dann wurdest du auch sehr schnell abgestempelt. Ja. Dann habe ich natürlich auch versucht, das nicht so sehr zu betonen. So. Mhm. Das habe ich auch, nachher habe ich dann Ref gemacht, also Referendariat in der Lehrkräfteausbildung und habe das tatsächlich nachher gar nicht mehr erzählt, damit ich halt nicht sofort abgestempelt wird, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin. Und erst so am Schluss, so in meiner letzten Schule, habe ich mich, wie gesagt, sehr wohl gefühlt, auch mit dem Kollegium. Ja. Grüße gehen raus aus dem Gymnasium. genau, und dann habe ich auch mehr darüber gesprochen, so, aber man lernt doch sehr schnell dann, dass man halt nicht reinpasst. Ne? Und das war halt aber dadurch in meiner Schulzeit nicht so. Da war ich halt eine von denen, die irgendwie ein bisschen woanders herkommen und so, aber das war keine Besonderheit. Man war vielleicht eher sogar besonders, wenn man dann irgendwie blonde Haare hatte oder so. Mhm. Jedenfalls in den unteren Stufen, je mehr es Richtung Abitur ging, desto weißer wurde auch da alles. So.
Klar. Mhm. Und hast du dann, also du meintest ja, du hast auch schon früher mitbekommen, dass struktureller Rassismus ein Ding ist. War das für dich ein Grund, auch Lehrkraft zu werden?
Ja, doch, das war, glaube ich, sogar mit die Mitmotivation. Man versucht das ja immer dann besser zu machen. Ich hatte auch teilweise ganz tolle Lehrkräfte so. Sexismus war auch so ein Ding. Ich weiß noch, ich hatte so ein Lehrer in der 5., 6. Klasse und der meinte immer so, ja, Mädchen und Mathe, das passt nicht so gut zusammen.
Oh Mann.
Ja, und dann hatte ich aber einen ganz tollen Lehrer in der 7. und ab da hatte ich auch mal eine 1. Davor hatte, und da habe ich aber auch gemerkt, okay, manchmal liegt es gar nicht so an dir selbst, sondern einfach daran, dass du denkst, die Lehrkraft denkt, du kannst nichts, und dann kannst du halt auch nichts.
Ja,
so, ne?
Voll.
Also man gibt ja auch die Erwartung wieder, die man so selbst erfährt. Und genau, da hatte ich dann sehr gute Mathe-Lehrkräfte auch durchgängig bis zum Abi und wie gesagt, war immer dann eine 1er Schülerin.
Oh, cool.
Ja,
ja. Ja, du hast ja Mathe und Geschichte gemacht.
Genau.
Und warum dann Geschichte noch dazu?
Ich fand Geschichte immer interessant und ich glaube auch, dass viele Fragen, die wir heute haben in der Gesellschaft, auch in der Vergangenheit manchmal schon gestellt wurden. Jetzt gerade haben wir ja, ne, Aufstieg Rechtsextremismus ist ein Thema, wo man auch, glaube ich, immer ganz gut so in die Weimarer Republik schauen kann, was da so Faktoren sind. Stichwort auch so, was kann man jetzt gegen den Rechtsextremismus tun? Ne? Das finde ich auch, kann man in die Geschichte schauen. Und ja, die Antwort, die ich da immer habe, ist halt so dieses antifaschistische Wirtschaftspolitik, ist das Schlagwort bei uns in der Linken, dass man halt versucht, die sozialen Umstände zu verbessern und den Leuten Sicherheit zu geben. Weil es ist halt einfach so, statistisch kann man das auch sehr gut nachverfolgen, je mehr sich Menschen unsicher fühlen in ihrer Existenz, in ihren Lebensbedingungen, desto extremer und ne, in Deutschland halt auch rechtsextremer wählen sie dann, desto mehr bricht halt auch Rassismus und Hass aus. Und deswegen, ich glaube, das ist halt die Antwort, die wir dann fahren müssen, eine starke Sozialpolitik, um die Leute halt auch wieder zurück quasi in die Gesellschaft zu holen. Ja, das finde ich eigentlich, ist fast noch der wichtigste Ansatz, so, weil ich glaube, also ich finde es ganz toll, wenn Leute auf die Straße gehen, rechts, ich mache das auch jedes Mal. Es ist wichtig, da laut zu sein, aber ist leider nicht so, dass ein Nazi die Demo sieht und sagt so, ach so, das sind jetzt so viele. Ich glaube, ich liege falsch. Ich denke nochmal über meine Werte und so nach. Das passiert halt einfach nicht. So, ne? Und ich glaube, dass der Weg halt einfach ist, den Leuten Sicherheit zu geben wirtschaftlich. Ja.
Ich habe mir Mettenhof mal in der Statistik angeschaut vorhin. Und zwar ist mir da auch aufgefallen, in Mettenhof haben auch einige AfD gewählt. Also auch Linke war auch ein starker, trotzdem guter Ortsteil, habe ich auch gesehen. Also ihr wart stark in Garten, ihr wart stark in Mettenhof und auch in meinem Stadtteil Schriefenteich und Hasseligstam. Aber trotzdem hat die AfD 20% ungefähr bekommen.
Ja.
Und das passt ja theoretisch vielleicht auch damit, was du meintest, aber meine Frage ist noch, was kann man denn dagegen tun und wie erklärt sich das, dass trotzdem auch einige migrantische Menschen die AfD wählen?
Also es ist ja gar kein Sonderphänomen, dass migrantische Menschen oder mit Migrationshintergrund die AfD wählen. Ich glaube, erstmal hängt das auch viel so mit Selbstbild zusammen. Also wenn die AfD gegen Flüchtlinge schießt und du bist kein Flüchtling, dann sagst du, ja, da kann ich ja mit drauf reinhauen. Also, und in dieser Pyramide von Rassismus sind ja die meisten Menschen mit Migrationshintergrund nicht ganz unten so. Ne? Also kein Flüchtling, der irgendwie abgeschoben werden soll. Das ist ja eine sehr kleine Gruppe. Deswegen können sich, glaube ich, viele Leute trotzdem damit identifizieren. Viele haben ja auch dieses Mindset, ja, ich habe das jetzt hier geschafft, ich zahle Steuern. Deswegen gehöre ich ja zur Mehrheitsgesellschaft dazu und identifizieren sich, glaube ich, gar nicht so stark damit, wenn die AfD gegen Menschen mit Migrationshintergrund schießt, was natürlich ein Fehler ist, eine Fehleinschätzung. Und wir sehen ja auch, also Rechtsextremismus gibt es ja auch in sehr vielen Gesellschaften. Zum Beispiel jetzt Graue Wölfe in der Türkei sind ja auch super stark in Deutschland, sind auch Faschisten so. Und das sehen wir, glaube ich, in allen Gruppen, dass es da auch rechte Ideen gibt. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Ich glaube, die hast du eigentlich auch gerade ganz gut beantwortet. Also meine zweite Frage war eben, warum auch die migrantische Community eben die AfD wählt.
Die erste Frage meinte ich dann.
Die erste Frage war, warum das auch so stark in Nettenhof ist.
Genau, da wollte ich nochmal erzählen. Also was wir ja auch als zweites machen und können sich anderen Parteien noch gerne was abschauen, dass wir auch an die Haustüren gehen und die Leute halt direkt ansprechen, weil wir da gemerkt haben, dass erstmal überrascht es die Leute total so, dass Leute vorbeikommen, mit ihnen reden wollen, was sie so brauchen. Und ich kann das hier nachher nochmal raussuchen, aber man sieht richtig gut an dem Wahlergebnis der letzten Wahl, dass da, wo wir waren, waren wir auch teilweise echt stärkste Kraft in den Straßen so. Man kann das ja noch so runterbrechen.
Ja.
Aber natürlich, wir sind auch nicht so viele, deswegen können wir auch nicht alle Straßen immer abdecken. Aber ich glaube, dass das ein Ansatz ist, den auch die anderen Parteien vielleicht mal übernehmen könnten, ne? So Haustürgespräche, mit den Leuten ins Gespräch kommen und vielleicht nicht nur in Düsternbrook. Ja. ich will jetzt keinen abcallen, aber ja. Ja, wobei ich in meiner Partei auch immer ich bin immer die nervt und sagt, ey, doch, wir machen nochmal eine Runde Mettenhof und so. Inzwischen hat sich das auch etabliert. Am Anfang war ich ja auch eine der wenigen, die in Mettenhof gewohnt haben. Also auch in meiner Partei wohnen viele in der Innenstadt. Und es ist auch nervig rauszufahren, checke ich auch, wenn man kein Auto hat so. Aber mittlerweile ist da richtig so eine feste Haustürrunde, die gehen jede Woche und da musste ich gar nichts mehr machen. So.
Voll gut.
Ja, richtig gut. Und auch im Wahlkampf ist jetzt auch das ist so richtig so ein Schwerpunkt bei uns. Also genau, OB-Wahlkampf jetzt.
Ja, don't forget Mettenhof.
Genau.
Mettenhof matters.
Ja, Mettenhof matters.
Stimmt, eine Sache, die ich dich auch fragen wollte, so rückblickend in deiner Kindheit oder vielleicht in deiner Jugend, gab es da einen Moment, einen Moment oder einen Zeitraum, der dich politisiert hat, wo du gesagt hast, okay, jetzt reicht's. Jetzt möchte ich auch was machen, jetzt möchte ich irgendwie aktivistisch unterwegs sein oder in die Politik.
Ja, doch, also ich bin, glaube ich, generell so sehr politisch aufgewachsen. Also ich komme aus einer sehr politischen Familie. Meine Eltern waren auch politisch aktiv, aber mehr so auf Demos, singen, irgendwie sowas organisieren. Ich habe aber immer so Politik so als sowas verstanden, was so ja quasi so auf einen runterregnet. Also irgendwie Gesetze sind irgendwas, mit dem man klarkommen muss. Rechtschreibreform, irgendwelche Schulregeln oder so, die sich ändern. Und nicht das als sowas, was man aktiv mitgestalten kann, verstanden. Und das kann man auch 2020, da bin ich ja dann auch in die Partei eingetreten, als dann die Stadtbüchereien geschlossen hatten, ne, während des Lockdowns. Mhm. Und dann haben sie aber kurz danach die meisten wieder aufgemacht, bis auf die in Mettenhof. Und alle anderen hatten irgendwelche Vertretungen. Na klar, die hatten dann auch weniger Personal zur Verfügung und also veränderte Zeiten. Aber die Mettenhof war halt wirklich fast anderthalb Jahre dicht, glaube ich so.
Mhm.
Und das ist halt absurd, ne? In einem kinderreichsten Stadtteil mit so einer hohen Quote an Menschen, die auch nicht so gut Deutsch können oder auch einfach Bildung brauchen. Und dann, weiß nicht, hatte ich da, glaube ich, hingeschrieben ans Rathaus und habe nachgefragt. Und dann habe ich so eine Standardantwort bekommen. Und dachte ich so, nee, jetzt reicht's. Und dann habe ich so eine Hass-E-Mail-Aktion gestartet.
Die gepfefferte E-Mail hast du geschrieben.
Nee, ich habe nicht nur die alleine geschrieben, sondern ich habe dann in allen Facebook-Gruppen, wo ich war, auch bei Emilypock und so, gesagt mal, ey, schick doch mal einen Brief an Ulf Kämpfer, hier ist ein Muster. Und ich weiß ja nicht, wie viel das am Ende waren, aber es ging nachher auch ganz gut rum. Es müssen irgendwie so mindestens, ich schätze mal, so 60 E-Mails oder so gewesen sein.
Wow.
Ja, dann ging das so eine Woche lang und dann war am Montag die Bücherei wieder auf. Und
okay, cool.
Habe ich so gemerkt, Mensch, man kann ja doch irgendwie was verändern. Und das war für mich dann so eine Motivation, auch in die Kommunalpolitik zu gehen.
Ja.
Genau, weil ich finde auch, Mettenhof ist halt so ein Stadtteil, der oft vergessen wird. Gerade haben wir über die Buslinien gesprochen, die auch so schlecht angebunden zum Teil sind. Und deswegen war mir das einfach wichtig, da präsent zu sein. Und ja.
Cool. Deine Superhelden-Origin-Story ein bisschen.
Genau.
Ja.
Ja, Stadtbücherei. Ja.
Mag ich, dass das auch so mit Büchern zusammenhängt. Also irgendwie für mich sind so Bücher sind Wissen und Wissen ist Macht und irgendwie auch Veränderung.
Ja.
Wissen ist ganz viel Veränderung auch. Und
total,
deswegen finde ich das voll schön.
Ja.
Und 5 Jahre später warst du im Bundestag.
Ja.
Und ich habe auch gehört, das meintest du in einem Interview, dass das total überraschend für dich kam, dass du da nach Berlin fährst.
Ja, also genau, selbst, ich wollte, wie gesagt, das wollte ich ja auch, aber ich hatte nachher auf Platz 1 kandidiert, habe die Wahl dann verloren und ab da war mir eigentlich klar, dass es nicht klappt. So. Und dann habe ich den besten Wahlkampf gemacht, den ich konnte, so jetzt gar nicht mit der Motivation reinzukommen, sondern weil ich wollte, dass die Linke reinkommt im Bundestag. Das war ja bis vor 3 Wochen davor noch gar nicht sicher. So, ne? Und dann haben wir einfach richtig reingehauen. Und dann hat das Ergebnis war doch besser, als wir alle gedacht hatten.
Ja.
Und dann war ich im Moment doch, das war so, wow, krass, okay. Und dann müssen doch gleich los irgendwie. Das war schon ein besonderer Moment doch.
Was waren so deine Gedanken, deine ersten, weißt du das noch, als du das Ergebnis gesehen hast?
ich habe das gar nicht verarbeitet im Moment. Du bist halt, du, ne, gibst halt dann Interviews, machst Fotos und so und funktionierst erstmal so. Also, und dann nach so ein paar Wochen hat sich das langsam gesetzt, was es bedeutet, auch so fürs Leben natürlich auch. Aber ich war zum Glück, also ich habe trotzdem, bevor ich kandidiert habe, das alles mit meinem Mann durchgesprochen, so was es bedeuten würde, hypothetisch, auch wenn die Chance sehr klein war. Und er war noch ganz supportive. Und ja, dann ging es schon los. Und dann hatte man sehr viel zu regeln in sehr kurzer Zeit.
Ja, voll viel. Du meintest ja schon mit Wohnung und mit allem drum und dran. Und da kommen ja dann auch ganz neue Verantwortungen und Aufgaben auf dich zu.
Ja.
Und so viele neue Menschen, die du triffst. Wenn ich darf, dann erzähle ich dir kurz, dass ich von meinem Traum heute, weil ich nämlich ja wusste, dass wir reden werden. Und ich habe da manchmal so ein Overthinker-Gehirn. Und deswegen habe ich heute Nacht geträumt, dass ich hier in diese Geschäftsstelle fahre. Und die Geschäftsstelle ist eine Sporthalle. Und es war super laut hier. Und auf einmal, mein Gehirn hat dann Politiker zusammengeworfen in Parteien. Denn auf einmal waren nicht nur du da, sondern auch Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die waren alle hier.
Ja.
Aber ich habe sie nicht erkannt, denn ich habe auch ein sehr schlechtes Gedächtnis für so Gesichter und Namen. Ja. Und dann sind die irgendwann ganz entrüstet aufgestanden und gegangen, weil ich die sehr flapsig behandelt habe, weil ich ja gar nicht wusste, wer die sind.
Ja.
Und dann ist mir das auch erst zu spät aufgefallen. Und ich glaube, das habe ich alles geträumt, weil ich ja eben auch aufgeregt war vor diesem Termin. Und da möchte ich aber direkt mal an dich zurückgeben. Hast du auch Leute getroffen jetzt in den letzten Monaten, wo du vorher dachtest, oha, oha, gleich da geht der Termin los, da muss ich jetzt mit Leuten reden. Das finde ich einmal aufregend.
Ja, also so Starstruck war ich natürlich so bei unseren eigenen Leuten so nah. Also ich sitze ja auch mit Ihnen jetzt im Haushaltsausschuss und das finde ich schon extrem cool so.
Ja.
Ich mag auch einfach richtig gern, was sie jetzt mit der Partei gemacht hat. So, ich glaube, das ist der richtige Weg, der gerade so auch, den wir gehen.
Ja.
Ja, und dann, also im Bundestag selbst gibt es da natürlich auch so Größen, so einen, weiß nicht, bist du so im Fahrstuhl, dann ist da so Scholz neben dir und du bist so, what's happening? Oder auch so ein Merz, der dann einfach so random da so steht. Das ist dann schon auch ein bisschen weird auch so. Mittlerweile geht's auch so, ne, jetzt ist es halt auch dann irgendwie, sind da alles Menschen so, ne? Ja. Und das, dann gewöhnt sich dann über die ersten Male, war ich schon so, oh mein Gott, was passiert hier? Ja, Fabian Köster habe ich noch in der Cafeteria gesehen, das fand ich auch sehr krass.
Cool. Ja. Boah, einmal in der Heute-Show landen.
Ja.
Traum oder Albtraum für dich?
Oh, ich weiß nicht. Kommt, glaube ich, auch immer so drauf an, wie gut ich geschlafen habe. Ich kann, glaube ich, schon ganz schlagfertig sein, aber nicht, wenn ich 3 Nächte nicht geschlafen habe dann. Und ne, ich habe jetzt gerade noch Haushaltswochen, die kommen jetzt im September und da schläft man schon wenig.
Das glaube ich.
Dafür ist der Rest ein bisschen chilliger dann.
Gott sei Dank. Tamara, gibt es etwas, was du Mettenhofer Menschen gerne mitgeben möchtest? Vor allem vielleicht jungen Menschen, die auch gerne Dinge verändern wollen.
Ja, ich glaube, ich würde sagen, seid mutig so und seid stark, weil es, also man, ich kenne das ja auch, man hat dieses Stigma, nicht nur wenn du einen Migrationshintergrund hast, sondern auch wenn du aus Mettenhof kommst, du wirst erstmal abgestempelt, du wirst, wenn du, ne, ich habe vorhin über diese Bildungsleiter gesprochen, die man irgendwie so raufklettert, man fühlt sich fremd, man fühlt sich einfach nicht so, als würde man da reingehören, aber dass man trotzdem versucht, das zu bleiben, was man ist, ne, dass man sich auch nicht anpasst, deswegen, ich sage auch immer so, Diversität und ist ja auch nicht, löst nicht das Problem alleine. Ne? Auch wenn wir jetzt hier im Bundestag eine angemessene Quote hätten von Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund, würde das trotzdem wahrscheinlich die Politik nicht großartig verändern. Solange die Leute halt sich mit verändern, wenn sie in Räume gehen. Sondern es ist halt wichtig, dass man sich selbst treu bleibt und sich durchbeißt und Verbündete sucht und aber vor allem sich selbst treu bleibt und nicht vergisst, wo man auch herkommt.
Ne? Cool, danke schön. Also ihr habt ja jetzt gerade auch sitzungsfreie Wochen, richtig?
Genau.
Dann geht es in 2 Wochen wieder los für euch?
Ja, also wir haben dazwischen noch Fraktionsklausuren, Gelsenkirchen, und dann noch eine Haushaltssitzung in Berlin. Und danach geht es dann aber auch fast den ganzen September dann in Berlin her.
Was machst du jetzt so in deiner Zeit, in der du nicht im Bundestag sein musst?
Also tatsächlich war ich jetzt die Woche im Urlaub. Das muss man sich auch mal gönnen, finde ich. Finde ich auch wichtig, dass man sich erholt, weil zwischendurch gibt es halt echt harte Phasen. Und da, finde ich, ist es halt auch wichtig, so sich zu erholen.
Ja.
Ansonsten habe ich ganz oft so Termine, Frauenberatungsstelle, bei der AWO, mit so Trägern. Jetzt war natürlich auch wegen des Haushalts ganz viele Leute so neugierig, was ich da so für Zahlen habe und so. Mhm. Dann trifft man sich halt mit den Leuten. Ich war jetzt auch hier in Garden, habe ich umgestellt. Genau, für alle anderen, das Büro, wo wir jetzt gerade sind, ist auch in Garden. Mhm. Und da wir jetzt relativ noch neu sind, tingle ich gerade immer so Sachen ab. Ich war jetzt Drogenhilfe Ost, waren wir bei der Trinkhalle hier vorne. Und genau, gucken einfach an, was für Projekte gibt. Es gibt hier auch super viel. Und genau, mit Metno fahre ich auch schon.
Ja, cool.
Ja.
Das finde ich auch gut, dass du da ein bisschen so ausspannen, also neben den ganzen Terminen noch ein bisschen ausspannen kannst. Mhm. Was sind so deine Go-To-Activities, um auszuspannen?
Ah, das ist, ich bin nicht konsequent, aber ich gehe schon gern joggen und Meditation. So, das sind so, wenn ich halt, genau, also wirklich gestresst bin und runterkommen möchte. Mhm. Aber ja, ist nicht so, als ob ich jetzt einmal die Woche joggen gehe. Es ist mehr so, dann habe ich so drei gute Monate, wo ich dann auch mich super gesund ernähre und mein bestes Life lebe. Mhm. Und und dann wieder nicht, ne?
Das kenne ich aber auch. Mhm. Ich glaube, ich habe seit kurzem einen Job, unter anderem mache ich diesen Podcast dafür. Mhm. Und da hatte ich, glaube ich, so einen Monat, wo das so mit Meal Prepping richtig gut funktioniert. Ja. Da habe ich aber durchgestartet. Und dann war ich auch mit dem Sport und natürlich auch Ernährung ganz toll.
Ja.
Heute hatte ich so eine Einweg-Nudelsuppe. Also ich weiß nicht, Einweg ist so alles Einweg, aber ich hatte heute so eine Instant-Nudelsuppe, würde ich eigentlich sagen. Weil, und das, ich glaube, auch schon das zweite Mal diese Woche, denn manchmal klappt es einfach nicht.
Ja, ist und manchmal dann, einfach so.
Ja, und dann ist natürlich auch mit der Ernährung dann nicht so ein Ding, aber gut, ich glaube, nächste Woche dann.
Ja, genau.
Dann ist ja Montag, dann startet ja alles wieder neu.
Genau, dann Reset und dann wird es wieder gut, ja.
Dann gehe ich wahrscheinlich auch laufen und ich stehe um 5.30 Uhr auf. Mhm. Journaling,
ja.
Meditation
muss ich eben,
genau.
Ja, ja.
Stimmt, da sind wir ja eigentlich auch noch bei einer tollen Frage, die ich dich fragen kann. Mhm. Hast du eine Morgenroutine?
Oh, nee.
Oder haben wir gerade deine Morgenroutine schon beschrieben, 1:1?
Das ist, wie gesagt, in Phasen, wo ich auch, das nicht so häufig, ehrlicherweise. Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin momentan so richtig, dadurch, dass halt, wie gesagt, wenn ich in Berlin bin, also ist auch mal unterschiedlich natürlich, in Kiel mache ich so richtig so Slow Mornings und also mache mir schön ganz, ganz ausführliches Frühstück und gucke dann Nachrichten und erst nebenbei und das ist schon, glaube ich, sehr entspannt so. Mhm. Aber genau, wenn ich in Berlin bin, da will ich meistens das Maximum Schlaf raushauen und dann habe ich so richtig so perfektioniert vom Wecker bis zur S-Bahn, wie schnell ich da sein kann und so. Und da geht es nur darum, schnell los so.
Ich habe früher so einen Knetfilm gesehen, der hieß Wallace and Gromit und der Typ hatte so eine Maschine, die hat ihn immer automatisch angezogen.
Das wäre ein Träumchen, ja.
Da habe ich gerade an dich gedacht, so, das wäre toll. Ja, das Bett kippt einen so erstmal raus und dann fällst du und während du fällst du in deine Hose und du fällst in deinen Pullover und alles und am Ende landest du am gedeckten Küchentisch.
Mhm.
Mit allem drum dran, dann musst du nur noch essen und dann irgendwie schon los.
Das war okay.
Ja, da kam auch eine Maschine und hat sogar die Zähne geputzt.
Ja.
Während dann eine andere Maschine die Schuhe angezogen.
Das wäre das Träumchen, ja.
Das wäre super, glaube ich.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich das Frühstück auch gespart, dadurch, dass ich mir so eine, ein bisschen peinlich, aber ich habe so eine selbstrührende Tasse und da habe ich dann so ein Proteinpulver. Das mache ich abends alles fertig und dann auf dem Weg zuerst mal mixe ich das einmal durch und dann habe ich halt kein Frühstück, ja, sondern habe das als Frühstück.
Ja, ja, voll. Und dann kannst du es in der S-Bahn essen? Oder?
Ja, es ist halt ein Strohhalm dann so ein Getränk quasi, was ich da mache.
So ein trinkbares Frühstück dann quasi.
Mit Koffein auch noch, damit ich kein Kaffee habe. Das ist sehr durchdacht alles.
Das ist wirklich super effizient.
Ja.
Das muss ich mir abgucken.
Mhm.
Ja, cool. Danke für diesen Insight.
Ja.
Auch so zum Thema Getränk. Was macht ein gutes Spaßgetränk für dich aus? Hast du da was?
Ja, also ich liebe Bubble Tea. Das ist, auch jetzt, also wir haben ja jetzt in Kiel, das ist ja voll wieder so ein Ding. So, das war irgendwie ganz, also es gab ja schon, ich glaube so 2010, 11 war das so, glaube ich, so ein Hype.
Ja.
Ne? Und dann ist es ja irgendwie durch diese miese Medienmache ganz schnell gestorben. Aber jetzt kommen die ja wieder.
So frech, ja.
Ja, ja. Ich mag immer den von Yui, heißt er, ne? Am Dreiecksplatz. Auch selbstgemachte Soßen.
Da in der Bergstraße.
Der ist sehr gut, ja. Also er hat auch, glaube ich, voll den Hype gerade so. Es ist immer super voll da.
Ja, absolut.
Aber es ist auch saulecker und auch teuer. Aber ich schleppe da immer, wenn ich irgendwie Freunde treffe oder so, sag ich, komm, wir gehen jetzt zu Yui und dann, ja.
Ja, voll. Ich hatte Montag Besuch aus Düsseldorf. Wir sind da hingegangen.
Nice, ja, sehr gut. Aber es ist auch einfach lecker.
So, ja. Ja.
Wir
ja,
werden nicht gesponsert und nicht bezahlt.
Genau, das ist jetzt, ich weiß auch gar nicht, ob ich das piepsen muss. Das werde ich herausfinden.
Ja.
Also der Bubble Tea.
Mhm.
Beste Überleitung überhaupt. Spaßgetränke. Ist ja das Gegenteil von Langeweile. Wie gehst du damit um, wenn du Langeweile hast? Passiert dir wahrscheinlich selten aktuell.
Ich wollte gerade sagen, weil ich das letzte Mal Langeweile.
Wenn du dann, also hast du da so Sachen, deine Go-To-Activity, wenn du so Leerlauf hast, machst du dann direkt was Entspanntes, so wie du eben meintest, so Meditation oder Yoga?
Oder ja, also im Urlaub habe ich jetzt auch ein paar Bücher einfach gelesen, das ist natürlich auch schön so. Muss man auch mal wieder reinkommen. Also wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen ist mein Gehirn noch so absolut Social Media gebraten so und Konzentrationsspanne und so. Aber das fand ich jetzt im Urlaub ganz schön. Da habe ich echt mehr wenig Technik überhaupt mitgenommen. Und dann kommt ja auch die Langeweile. So, ne? Ja. Und ich mag aber auch eigentlich, also ich bin auch ganz gerne gelangweilt so, weil, also ich finde, man muss sich nicht immer beschäftigen. Wir leben ja auch in einer Welt, in der man sich immer sehr viel, sehr schnell beschäftigen kann. Ich genieße es eigentlich auch mal so gar nichts zu tun, einfach nur in meinem Kopf zu sein und nachzudenken oder so. Das tut manchmal auch einfach ganz gut so, ne?
Was für Bücher liest du denn eigentlich so? Bist du so eher so Typ, so Fantasy oder Sachbuch?
Also jetzt im Urlaub habe ich mich erstmal belohnt mit einem, also ich mag so gerne so Isabel Allende, das ist so eine amerikanische Schriftstellerin, auf so Liebesromane macht die, aber auch ganz schön so historisch so ein bisschen. Und danach habe ich mich durch ein Sachbuch gequält, weil, ne, wie gesagt, Haushaltsausschuss, alles neu. genau, musste sein. Aber nee, so, wenn ich jetzt nur zur Entspannung lese, so, ja, auf so historische Liebesromane, das mag ich ganz gern.
Ah, voll schön.
Fantasy mag ich aber auch ganz gern. Und ja, früher hatte ich auch so ein richtiges Ding für Harry Potter, aber das habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil J.K. Rowling mir das ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber ich war richtig so ein krasser Nerd. Also ich konnte die echt teilweise, also du konntest so eine Seite nehmen und ich hatte die Augen zu und du konntest mir irgendeinen Satz lesen und ich konnte dir sagen, welche Szene, welches Buch und so.
Wow, ja. Okay, krass.
Das war ein bisschen, ein bisschen Matsch, aber ich habe dir locker jedes Buch so mindestens 10-mal gelesen. So.
Es gibt ja manchmal so Trivia-Nights, auch in Kiel. Und ich glaube, auch eine Freundin von mir ist da auch sehr tief drin in dem Thema. Und ich weiß noch genau, dass da so diese Trivia-Night über Harry Potter in nächste Nähe rückte. Und sie meinte, ja, ich würde dich ja mitnehmen, aber du bist keine Hilfe.
harter
Tobak da für mich, weil ich hab zwar die Filme gesehen, ich fand es auch toll. Jetzt muss ich richtig beichten, ich habe den letzten Film nie gesehen.
Das ist voll okay, das ist alles gut.
Leute sind immer so, was, wie kannst du nur, aber ich gucke den, ich hab mir das für 2025 vorgenommen, ich gucke den nochmal und ich mache vorher so einen ganzen Harry Potter Run, dann habe ich das auch mal für mich abgeschlossen und dann kann ich auch mit J.K. Rowling abschließen, dann wird es nämlich auch mal langsam Zeit.
Ja, absolut, ja.
Denn Trans Women are Women People.
Yes. Ich muss aber auch sagen, also ich bin ja auch so Puristin dann. Also wie gesagt, ich war ja richtig doll in den Büchern drin, aber deswegen habe ich die Filme auch so abgefuckt, weil sie dann einfach Sachen ändern ohne Grund. Und ich weiß noch, beim letzten Film saß ich dann so wutentbrannt im Kino und also das ist nicht so wie im Buch. Und also das, also ich bin nicht so, ich mochte die ersten drei Filme so ganz gern, aber danach fand ich, waren sie dann doch sehr weit weg von den Büchern. Ne?
Ja, ich habe auch gehört, also neben den vielen, ich habe die Bücher leider nie gelesen, aber auch, dass Hermine eigentlich auch noch viel aktivistischer zum Beispiel gewesen ist. Also sie wird wohl sehr brav dargestellt, aber eigentlich ist sie wohl auch eigentlich eine kleine Revolutionärin und Menschenrechtlerin oder halt einfach setzt sich für die Rechte von
Hauselfen. Ne?
Ja, genau. Wie cool ist das? Und eigentlich dann Harry Potter geht dann immer als der supermutige und das ist eigentlich fast ein bisschen schade.
Ja, und er hätte ja auch niemals bis zum siebten Film geschafft ohne Hermine. Also sie rettet ja jedem Film den Arsch oder Buch, ja.
Ja, finde ich gut. Fantasy-Liebesgeschichten.
Ja.
Wie ist es für dich jetzt gerade im Bundestag eben als eine Person eben aus Mettenhof, aber auch mit migrantischem Background unter sehr vielen Bundestagsabgeordneten, die da eben ganz anders sind?
Ja, man merkt schon wirklich so ein bisschen, dass man so ein kleiner Fremdkörper ist. Ich glaube, es liegt auch an dem Ausschuss, den ich mir ausgesucht habe, weil dieser Haushaltsausschuss einfach krass, also wirklich krass weiß. Also ich glaube, ich bin auch die Einzige, die irgendwie Migrationshintergrund hat und auch krass männlich geprägt und auch meistens so ältere Männer. Und da sind dann auch so, wir haben dann immer noch Sondersitzungen jetzt im Sommer gehabt und ich war jetzt zum Beispiel aus dem Innenausschuss, also im Inneneinzelplan, das ist nochmal so ein Unterthema da drin, da war keine einzige Frau in dem Raum. So mit Mitarbeitern, mit Leuten aus dem Ministerium, einfach keine Frau so.
Wow.
Genau. Ja. die Ausschüsse, die ich habe, das sind dann ja Arbeits- und Soziales, Gesundheit, Bildung, Familie, Senioren und so weiter. Und da sind dann auch mehr Frauen vertreten so, aber trotzdem merkt man alleine schon an der Sprache so, erstmal, du kommst da rein, du gehörst da nicht rein. So, und das habe ich aber auch, ich kenne das ja schon, also aus dem Lehramt, da weiß ich auch noch, kam ich so aus der Uni dann in diesen Schulbereich und habe diese Sprache, die Lehrer sprechen, gar nicht gesprochen. So, ne? Habe ganz oft Sachen gar nicht verstanden und ich hatte dann zum Glück Ref zwei Freunde, mit denen bin ich auch heute noch befreundet. hab die dann manchmal so wirklich so gebeten, so dann hat jemand was zu mir gesagt, ich so, was hat er gesagt, was meint er damit so? Mhm. Weil es ganz oft so Vokabeln waren, so, ja, wir zonen das jetzt mal fest oder irgendwelche Bildungssprachen, Sachen, die ich einfach nicht kannte so. Mhm. Ich habe tatsächlich dann, und das habe ich jetzt schon wieder gemacht, eine Vokabelliste angelegt, weil ich halt diese Sprache nicht spreche. Und ich finde ganz oft, ist Sprache auch so ein Herrschaftsinstrument, um Leute auszuschließen. Genau, und deswegen habe ich mich da jetzt auch reingefuchst. Und jetzt verstehe ich auch alles, was so gesagt wird und kann mich auch selbst ausdrücken. Aber das fand ich schon, das war sehr auffällig so. Ne? Und ja, was jetzt halt häufig passiert, ist dann noch so Sachen, ich werde ja gar nicht erkannt als MdB, ne? Also als Bundestagsabgeordnete. Wir hatten jetzt neulich so eine Sitzung. Und dann waren die MdBs alle so in einer Reihe und haben den Leuten aus dem Ministerium Hallo gesagt. Und da war ein Typ und er sieht mich an und übergeht mich einfach so. Und dann war der halt wahrscheinlich, dachte ich, bin eine Mitarbeiterin. So, ne? Wow. Begrüßt dann mein Mitarbeiter hinter mir. Und er kam hinterher noch hin, hat sich entschuldigt und meinte, er hat mich übersehen. Kann ja auch voll sein, so. Aber es ist halt häufiger so, dass ich dass man davon ausgeht, dass ich irgendwie Assistentin oder Sekretärin oder irgendwie sowas in Richtung bin. Muss man sich halt behaupten. Ne? So,
und umso lauter sein, dass die Leute einen nicht mehr vergessen.
Ja.
Und so.
Ja, genau. Und ich glaube trotzdem, das kenne ich ja auch schon aus der Kommunalpolitik. Als Linke hat man ja immer so ein bisschen so eine Sonderrolle. Wir sind ja immer in der Opposition so. Und da gucken Leute auch schon allein deswegen auf einen herab so, ne? Und sind immer so ein bisschen nicht so freundlich zu einem oder grüßen einen nicht oder so. Und damit muss man, glaube ich, einfach klarkommen. Aber das ist ja auch okay. Also es ist auch die Rolle, die ich so, von der ich wusste, dass ich sie annehme. Deswegen kann ich da, glaube ich, ganz gut mit um.
Okay, aber crazy, weil du bist dann ja sehr viel auch in diesem Raum mit super weißen Menschen. Fühlt sich schon eigentlich anders an, oder?
Ja, also ich versuche immer nicht so sehr Ehrfurcht vor dem Bundestag zu haben. So, ich versuche immer zu sagen, dass das jetzt alles nur ein Raum ist und alles auch nur Menschen, die gehen genauso auf Klo wie ich. Und am Anfang ja so, aber ich versuche mir das immer vor Augen zu halten. Und dann merkst du auch irgendwann, die können auch gar nicht mehr so viel. Ja. Wenn du diese Sprache sprichst, dann ist es oft schon der Großteil. Dahinter steckt manchmal gar nicht so viel Wissen hinter. Man muss erstmal diese Hürde nehmen. So. Und dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Und halt, ja, mir ist schon wichtig, was so meine Genossinnen, meine Freunde von mir denken. Das ist schon wichtig, auch dass ich von mir sagen kann, ich kann in den Spiegel gucken, ich mache eine gute Politik. Aber letztendlich ist es halt auch nicht wichtig, was so ein CDUler im Haushaltsausschuss für mich denkt. Da findet mich wahrscheinlich eh kacke, egal was ich mache. So, ne? Und wenn er es nicht kacke findet, bin ich vielleicht auch in der falschen Partei. So.
Ja, okay, ja, fair. Nee, voll spannend, denn also mir geht es auch manchmal so, allein schon, dass man irgendwie im beruflichen Kontext mal in Räumen ist oder auch durch aktivistische Kontexte, wo einfach die meisten weiß sind oder wo ich auch die Einzige bin.
Ja.
Und gerade als es dann jetzt so in Richtung Berufe geht, ich gebe ja auch so Workshops, Antirassismus-Workshops und so, dass ich dann auch gemerkt habe, so, oh, ich fühle mich so, als müsste ich hier auch ganz doll beweisen, dass ich irgendwie etwas kann, dass ich irgendwie etwas drauf habe. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Und dann habe ich auch so Gespräche geführt, so, wie würde denn jetzt ein weißer, privilegierter Mann diese Aufgabe angehen? Und ich glaube, der würde gar nicht so viel zweifeln wie ich, ob der das kann oder könnte oder ob er überhaupt hierher gehört und ob der diesen Platz hier einnehmen sollte.
Mhm.
Und das möchte ich irgendwie öfter praktizieren. Also mir öfter vorstellen, okay, what would a white man do irgendwie oder think irgendwie?
Mhm.
Und deswegen finde ich das eben auch einfach inspirierend, mit Leuten zu sprechen, die das eben schon sehr viel machen. Also Räume einnehmen und irgendwie laut sein, mutig sind.
Ja. Ja, und ich finde es auch immer, also was immer der wichtigste Tipp ist, würde ich sagen, immer such dir auch Verbündete. Muss ja nicht in dem, weil da, wobei da habe ich auch meine Genossen und so. Aber generell ist es super wichtig, finde ich, dann Leute zu haben, denen du zumindest hinterher erzählen kannst, ey, das ist heute passiert, und die dir dann auch spiegeln, ey, das ist voll nicht okay. Weil sonst, sonst irgendwann übernimmst du halt diese Norm und denkst du, ich bin das Problem. Na, wie auch in der Schule haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, voll.
Und dass man einfach Leute in seinem Umfeld hat, die das auch einordnen können. So. Ja.
Absolut, man stumpft auch irgendwann sonst so ab, finde ich. Also man kriegt irgendwie öfter zu hören, ja, wo kommst du eigentlich her? Oder, oh, du sprichst aber gutes Deutsch. Und mir wurde schon manchmal gesagt, so, boah, Mina, du bist so ruhig geblieben, als sie das gesagt haben. Du hast so ruhig mit diesen Leuten da irgendwie dann interagiert und das erklärt und gesprochen. Ich wäre schon richtig ausgerastet. Aber irgendwie ist es für mich schon so normal, dass ich irgendwie mir das gar nicht leisten will, da jedes Mal irgendwie laut zu werden. Und es wäre total berechtigt. Und ich würde auch jede Person unterstützen, die dann irgendwie richtig laut wird und irgendwie, ja, aber weil mir das schon so oft passiert ist, bin ich inzwischen so, ja, was soll ich denn machen?
Ja, klar. Und du kannst ja auch nicht jedes Mal wütend reagieren, das ist ja auch erschöpft.
Das ist ja auch, genau, ist ja anstrengend irgendwie für mich.
Ja.
Und aber You get it. Irgendwie. Ja. Deswegen ist es gut, wenn man trotzdem dann mit Leuten irgendwie so in Verbindung bleibt, die einem dann trotzdem sagen, ja, hey, eigentlich darfst du da jetzt auch mal wütend sein und laut sein. So.
Ja, ja, und ich finde auch, also choose your battles. Ne? Ja. Also man kann nicht jeden Kampf immer kämpfen, aber man muss es trotzdem irgendwie machen. So. Und deswegen ist es auch an deiner Impulse, so politisch was zu machen, weil ansonsten ertrinkt man dann quasi so in dieser Unmacht. Und das kann es auch nicht sein. So. Also man muss schon irgendwie auch was tun, auch was Kleines. Muss nicht jeder in den Bundestag rein, wenn er nicht möchte, aber dass man irgendwas sagen kann, ich habe hier eine Kleinigkeit verändert oder so, ist, glaube ich, wichtig.
Voll. Gibt es noch etwas, worauf du hinweisen möchtest? Etwas, was die Zuhörer da draußen noch wissen sollten, bevor wir uns verabschieden?
Genau, und zwar, ich habe das ja schon gesagt, auch so Migras in der Politik ist für mich auch ein wichtiges Thema. Und ich hatte mir überlegt, wie ich das fördern kann und fördern kann. Und als Bundestagsabgeordnete kann man auch immer so Leute einladen für eine Pressefahrt, heißt das so. Es hat nichts mit Presse zu tun, aber genau. Das heißt, es wird dann für ungefähr 3 Tage in Berlin, werden die Kosten übernommen. Also maximal werden die mit 5 € belastet. Ihr habt dann Unterkunft, ein Hotel und eine quasi Tour durch Berlin und Programm. Und ich wollte die nächste Fahrt, also die erste Fahrt ist Jugendfahrt, weil Jugendliche ja auch wenig Geld haben und auch manchmal wenig Rechte und so. Die zweite Fahrt soll eine Migrafahrt werden. Und ich würde mich total freuen, wenn wir möglichst viele Menschen dafür haben mit Migrationshintergrund, die daran teilnehmen und vielleicht mal Bock haben, den Bundestag von innen zu sehen, zu diskutieren und so. Das ist auch so Ansatz, so also ein bisschen so Safe Space mäßig sein. Deswegen, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei.
Hey, cool. Okay, das klingt wirklich nice. Wo finde ich die Infos?
Genau, die Infos findet ihr auf meinem Instagram-Kanal wahrscheinlich. Tamara Mazzi, MDB oder so heißt.
Okay, ja, alles klar, Leute, folgt rein.
Genau, folgt. Und genau, da kriegt ihr dann die Anmeldeinfos. Es geht auch ganz schnell, sich anmelden, sind irgendwie 3 Klicks und Namen. Ja.
Ja, prima. Dankeschön.
Ja.
Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Danke, dass wir quatschen. Und ich wünsche dir noch alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg, viele historische Liebesromane und ruhige Momente, Kraft und ja, dass du deine Ziele erreichst.
Dankeschön.
Ja. Danke dir.
Danke, dass ich hier sein durfte. War richtig cool.